Na fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter.
Es gibt sehr viele Handwerkskammern und es gibt in jeder Handwerkskammer gibt es eine Präsidentschaft, die gewählt wird von den Mitgliedern der Vollversammlung. Und bei mir sitzt heute die erste Frau als Präsidentin überhaupt bundesweit in Deutschland, Carola Zart als Präsidentin der Handwerkskammer Berlin. Ich grüße dich, Carola.
Hallo Katrin, freue mich sehr, dass ich heute dabei bin.
Ja, seit wann bist du im Amt der Präsidentin?
Ich bin seit 2019 Präsidentin der Handwerkskammer Berlin, da tatsächlich die erste Frau und ich bin jetzt im letzten Jahr wieder gewählt worden.
Herzlichen Glückwunsch. Ja, und die erste Präsidentin auch überhaupt, ne, unter den Kammernpräsidentschaften.
Ich glaube, es gab tatsächlich schon mal eine, die ich persönlich nie kennengelernt habe. Mittlerweile sind wir, ich war dann irgendwie die Einzige und dann ging es aber relativ schnell, sind wir jetzt zumindest als Präsidentinnen vier. Ja. Und Vizepräsidentin gibt es ja eine ganze Menge, arbeitnehmerseitig und auch arbeitgeberseitig sind wir zusammen, Arbeitnehmer, arbeitgeberseitig bei knapp 25 Vizepräsidentin. Also es tut sich was.
Ich starte meinen Podcast mit der Frage, drei Dinge, die man über dich wissen sollte.
Oh, ja. Drei Dinge, die man über mich wissen sollte. Ich kann auch Handwerkssprache. Das heißt, ich kann nicht nur Präsidentinnensprache, sondern ich kann auch ziemlich klar sagen, was ich gut finde und was ich nicht gut finde. Ich bin nach wie vor aktiv bei uns in der Firma, quasi kann man sagen, jeden Tag anwesend. Und insofern glaube ich, das ist für mich auch sehr wichtig, weil ich denke, man ist dann einfach auch nah am Geschehen dran und weiß, worüber man mit Politik, worüber man mit Gesellschaft, mit Lehrerinnen und Lehrern oder auch mit Journalisten redet, wenn man tagtäglich im Betrieb auch drin ist. Und das Dritte, ich kann, wenn ich will, extrem hartnäckig sein und auch ein Wadenbeißer.
Gut, ich glaube, das braucht man auch in diesem Job, oder?
Absolut, absolut. Da gebe ich dir völlig recht. Also wenn wir Dinge bewegen wollen und du trittst so ein Ehrenamt nicht an, wenn du nicht Bock hast, irgendwas zu verändern, wenn du nicht Bock hast, irgendwas zu bewegen. Und dann musst du auch hartnäckig sein, auf jeden Fall.
Mein Podcast heißt ja Nach Fest kommt ab. Und das ist ja ein Spruch aus dem Handwerk. Hast du eine persönliche Anekdote zu diesem Spruch?
Ja, ich würde mal sagen, eine Anekdote, die sich immer wieder wiederholt. Also ich persönlich bilde seit über 30 Jahren aus. Unser Betrieb existiert 95 Jahre, aber ich selbst bilde seit über 30 Jahren aus. Und ich sage, du kannst davon ausgehen, dass irgendwie in der Ausbildungszeit in den 3,5 Jahren irgendwie es jeder Auszubildende mal schafft, irgendwie so eine Ölschraube, wenn er die aus der Ölwanne drehen will, rund zu machen oder also irgendwie bei irgendwo vorne an der Achse, an der Spurstange irgendwie einen Bolzen abzureißen oder was auch immer. Also ich denke mal, dafür ist Kfz-Handwerk auf jeden Fall prädestiniert.
Ja, ich habe beim Kfz-Handwerk habe ich immer direkt die, beim Steinmetzhandwerk kommst, holst du mal die Gewichte für die Wasserwaage. Und ich glaube, im Kfz-Handwerk ist es halt mal die Stange fest, die jetzt hier rauskommt beim Ölwechsel. Ist es immer noch so, dass man die Azubis da einmal auflaufen lässt?
Nö, also ich habe den Spruch schon gehört. Nun muss ich allerdings auch sagen, dass wir versuchen wirklich auf Augenhöhe mit unseren Azubis wirklich umzugehen. Das ist mir extrem wichtig. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Frauending ist oder so, aber mir ist es immer schon wichtig gewesen, eher zu erklären und zu sagen, hey, pass auf, aus dem und dem Grund machen wir jetzt das und das und wir machen jetzt vor unserem Laden, machen wir jetzt mal gemeinsam hier das Unkraut weg, damit es alles gut aussieht. Wir machen auch Elektroroller und die werden da abgeparkt vor dem Laden. Also es sieht auch alles dann besser aus, wenn wir das jetzt hier gemeinsam mal wegfegen und so weiter. Ich denke, nur zu sagen, mach da mal das Unkraut weg. In dem Zeitalter leben wir nicht mehr.
Schön, sehr gut. Wir haben uns ja geeinigt, dass wir heute über das Thema sprechen, die Nachfolge, Nachwuchs im Ehrenamt. Dass wir darüber sprechen. Du warst ja bestimmt vor deiner Präsidentschaft auch schon im Ehrenamt tätig. Seit wann bist du Ehrenamtlerin? Wie bist du reingekommen? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, also die Story ist tatsächlich wie man immer dazu zu so einem Job kommt, wenn man einmal dumm nachfragt und dann hat man den Job schon. Ich habe im Handwerkmagazin 1991 einen Artikel über die UFH, die Unternehmerfrauen im Handwerk, gelesen und habe da bloß mal angerufen und wollte mich nur mal erkundigen, ob es sowas auch in Berlin gibt.
Ach ja. Nur mal erkundigen.
Und dann kam hier in Berlin ein sehr agiler Herr an, der irgendwie in dieser Zeit Anfang der 90er überall in Deutschland auch geholfen hat bei der Gründung von Arbeitskreisen und Landesverbänden und so weiter beim UFH. Und wir waren Kaffee zusammen trinken und dann, als wir wieder rausgekommen sind, hatte er mich überzeugt, hat mir noch 3-4 andere Damen genannt, die bei ihm hier bei uns im Bildungszentrum damals gerade einen Betriebswirt gemacht haben. Und hat gesagt, ihr könnt doch alle zusammen die UFH hier in Berlin gründen. Ja, und das war 1991 und das war mein Weg ins Handwerk. So kommt man dazu quasi, wenn man es so ein bisschen altbacken ausdrücken will, wie die Jungfrau zum Kinde, ne?
Ja, aber hat er nicht schlecht gemacht, ne? Also da war jemand mit Interesse und er hat direkt den Sack zugemacht.
Ist genau.
Wie ging es dann weiter bei dir?
Ja, wir haben, es hört sich ein bisschen an, als wenn Mutter aus der Vergangenheit erzählt, aber alles gut, Katrin. Wir haben Anfang der 2000er, haben wir eine große Handwerker-Demo gehabt, die war ja bundesweit. Bedingt durch die damalige schon mal sehr, sehr schlechte Zahlung der öffentlichen Hand gegenüber Handwerk. Damals war es so, dass sich hier vor dem Brandenburger Tor Unternehmerfrauen in den Hungerstreik getreten sind. Und der ZDH hat daraufhin eine bundesweite Kampagne ins Leben gerufen und es kamen aus allen Regionen busseweise Handwerkerinnen und Handwerker nach Berlin und haben hier die Straßen zugemacht und sind mit einer Riesendemo gezogen. Und bei der Abschlussveranstaltung gab es einen jungen Inhaber einer Gebäudereinigerfirma, der hat da gegen den Bundesminister, den Wirtschaftsminister Clement, oder mit dem auf der Bühne gestanden und hat zu ihm gesagt, er hat nicht die Firma seiner Eltern übernommen, um in Regularien zu ersticken. Das war 2002 oder 2003. Ja, und ein halbes Jahr später war dieser junge Mann mit Anfang 30 Handwerkskammerpräsident der Handwerkskammer Berlin. Mein Vorgänger. Und wie das dann vielleicht auch tatsächlich so ist, das ist damals schon ungewöhnlich gewesen, mit Anfang 30 Präsident zu sein. Und der hat natürlich einen anderen Blick gehabt und hat schon geschaut, wen würde er sich denn noch in der Vollversammlung wünschen. Und hat über die Zuwahl dann die Landesvorsitzende der UFH, dreimal darfst du raten, wer es war.
Wahrscheinlich
dann.
Du.
Ja. Und hat dann über die Zuwahl in die Vollversammlung mich mit reingeholt. Und dann war ich, seit Anfang der 2000er war ich dann in der Vollversammlung der Handwerkskammer Berlin. Heißt aber, man muss immer jemand haben, egal ob Mann oder Frau, der einen auch sieht.
Und dann hast du jetzt ja wirklich schon eine Historie in dieser Handwerkskammer von 25 Jahren. Das ist ja unglaublich.
Also kaum.
Ja, also da
schon lange dabei,
ja. Ja, schon einige kommen und gehen sehen, einige Ideen aufploppen und wieder erlöschen sehen. Krass. Was war so in diesen 25 Jahren das, wo du gesagt hättest, so, das machen wir jetzt und das wird super. Und dann ist leider doch nichts draus geworden.
Was machen wir jetzt, was wird super und dann ist doch nichts draus geworden? Du, fällt mir spontan jetzt erstmal nichts ein. Also wir haben viele Dinge ausprobiert, manche Dinge konnten wir nicht mehr weiterführen, aber so direkt, dass nichts draus geworden ist, würde ich es gar nicht mal nennen. Also schön. Wir waren zum Beispiel, also wir waren mehrere Jahre beim Karneval der Kulturen, der sagt dir vielleicht auch was, hast du schon mal von gehört in Berlin. Da waren wir jahrelang mit einem LKW dabei, mit dem Handwerk. Ganz schöne Aktion zu einer Zeit, wo das eher noch ungewöhnlich war. Und also wir haben viel, denke ich mal, erreicht und gemacht. Aber am Ende, die Zeit verändert sich ja permanent und dadurch, man muss halt immer dranbleiben.
Und so wie ja auch der eine Mann dran geblieben ist und dich direkt einkassiert hat, wirst du ja wahrscheinlich auf deinem Weg im Ehrenamt auch noch Leute einkassiert haben. Ist wahrscheinlich eine Hidden Agenda auf jeder Veranstaltung, wo du bist, oder?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass eine Sache habe ich mir tatsächlich da auch abgeguckt, dass man wirklich immer schaut, wen kann man noch begeistern fürs Ehrenamt, beziehungsweise wer ist denn am Ende schon da und hat vielleicht auch Lust und steht da noch so am Rand und wartet nur darauf oder ich weiß nicht, ich sag mal die Haltung oder der ganze Mensch wartet darauf, angesprochen zu werden, aber vielleicht weiß derjenige das auch noch gar nicht. Vielleicht ist ihm es gar nicht bewusst, dass er oder sie genau der Richtige ist.
Spannend, okay. Und du hast ja gesagt, Nachwuchs im Ehrenamt ist so schwierig. Was würdest du sagen, kannst du das mal vergleichen mit, wie war es früher, als du selber eingestiegen bist? Wie ist es heute? Was ist dazwischen passiert? Warum haben wir da so ein großes Thema mit?
Ja, warum wir da so ein großes Thema mit haben? Ich glaube, wir müssen halt deutlich offener werden. Insbesondere die Leute, die in ihren Ämtern sind. Ich hatte von diesem Handwerkspräsidenten erzählt, der mich reingeholt hat in die Vollversammlung. Und natürlich war es auch genau der mich dann irgendwann nachdem er 16 Jahre im Amt war, gefragt hat und gesagt hat, Carola, kannst du dir vorstellen, meine Nachfolgerin zu wählen?
Wow, was für ein Moment.
Insofern, ich glaube, es kommt darauf auch an, dass wir als Menschen im Ehrenamt, dass wir als die Ehrenamtler, die schon da sind, auch mal gucken, wie lange wollen wir das noch machen, wie lange ist es sinnvoll, dass wir das machen, brauchen wir frische Ideen und wie schaffen wir es, junge Leute eben nicht nur zu begeistern, sondern dann ihnen auch etwas zu geben. Wir haben gerade jetzt seit Ende letzten Jahres haben wir einen neuen, sehr aktiven Vorsitzenden der Handwerksjunioren hier in Berlin. Der ist gestartet mit, ich glaube, es waren noch 25, weil der Vorgänger auch arbeitstechnisch einfach nicht mehr die Zeit hatte, sich so zu kümmern. Und Anfang diesen Jahres waren die also, wie gesagt, bei 25 Mitgliedern und gehen jetzt, also sind die, haben die 90 geknackt und gehen auf die 100 zu. Und Super. Das hat er auch am Anfang dieses Jahres sehr deutlich auch genauso in den Raum gestellt. Er hat zu mir gesagt, Carola, ich will am Ende des Jahres in Berlin 100 Handwerksjunioren haben. Und ich denke, solche Menschen zu unterstützen, die Ziele haben, die sagen, ich will da was erreichen, das ist jetzt dann wieder die Aufgabe von mir und von anderen, zu sagen, ja, wir unterstützen das, wir geben dir jetzt auch den Raum dafür. Und was haben wir gemacht? Wir haben ihn über die Zuwahl in die Vollversammlung geholt.
Cool. Schön. Wie hoch steht die Zahl als Ziel für 2026? Verdoppeln von 100 auf 200 oder?
Oh, das müssten wir mit Franz Vogel mal direkt dann klären. Ja. Aber ich finde das, also die sind unglaublich aktiv und ich habe nur gemerkt, es macht halt auch wahnsinnig Spaß, denen nicht nur beim Wachsen zuzugucken, sondern auch zu schauen, was kommen da für tolle Charaktere zusammen, es ist eine so tolle Truppe und die haben so Bock und Lust auf die haben was Lust auf was zu verändern, die wollen sich einbringen in den Prüfungsausschüssen, die wollen was bewegen. Und dann kommt es darauf an, dass Ehrenamt, was da ist, sei es die Innungen, wir haben hier in Berlin keine Kreishandwerkerschaften, ne? Wir haben die Innungen und wir haben WHDI, wenn Handwerk, dann Innung, das ist ein Verband von Innungen, aber wir haben keine Kreishandwerkerschaften als Stadtstaat und plus dann müssen wir alle gemeinsam diese Türen auch aufmachen jetzt.
Wie wird das passieren?
Na, also man kann niemanden irgendetwas vorschreiben. Es ist auch nicht mein Job als Handwerkskammerpräsidentin, was vorzuschreiben, sondern ich kann es A nur vorleben. Das habe ich gemacht, indem ich, wie gesagt, den Franz in die Vollversammlung auch mit und also der Vorstand gemeinsam sich entschlossen hat, Franz vorzuschlagen für die Vollversammlung. Und dann ist es halt wichtig, dass man den auch den Innungsvertretern immer wieder auch ans Herz legt, dass sie genauso offen da eben mit umgehen. Das halte ich für extremst wichtig und immer wieder dran zu bleiben und zu sagen, hey, habt ihr schon mal mit dem gesprochen? Und ich kenne da eine junge Frau, einen jungen Mann, die so toll sind, die sind bei den Handwerksjunioren, aber die sind doch aus deinem Gewerk, willst du die nicht mal mit denen ins Gespräch kommen und so weiter. Und da einfach hartnäckig zu bleiben und dran zu bleiben. Und das war ja das, was du mich am Anfang gefragt hast, ob ich auch Wadenbeißer bin.
Ja, ja, da schließt sich der Kreis direkt wieder, ne? Wenn du sagst, Nachwuchs im Ehrenamt ist ein Thema für dich, was du wirklich verfolgst. Das heißt ja dann auch, dass es da einen größeren Bedarf jetzt gibt. Hat das mit dem demografischen Wandel zu tun? Hat sich die Gesellschaft verändert? Warum ist jetzt da so ein Fokus auf Nachwuchs im Ehrenamt?
Ja, ob der Fokus wirklich da ist, kann ich dir gar nicht sagen. Aber ich habe ihn auf jeden Fall, weil ich finde, das ist doch nichts anderes, als wenn wir in unseren Betrieben gucken, wie wir in der Betriebsnachfolge umgehen. Und genauso müssen wir ja auch mit dem Ehrenamt und der Nachfolge umgehen. Es ist einfach nur ein bisschen andere Perspektive, aber letztendlich, wir gucken doch in unseren Betrieben auch nach der Betriebsnachfolge. Und genauso müssen wir es im Ehrenamt auch tun. Und natürlich hast du recht, dass natürlich, wenn die Babyboomer, und das bin ich ja auch, wenn die in Rente gehen, dann müssen natürlich eine ganze Menge nachfolgen und das wird sowieso sehr schwer sein. Aber ich glaube, man muss es einfach gut aufteilen. Klar ist es oft so, dass die älteren Prüferinnen und Prüfer, dass die vielleicht ein bisschen mehr Zeitkapazitäten haben als Jüngere, die vielleicht, sage ich mal, ja auch noch eine Familie gründen, die einen Betrieb aufbauen, die sich ihre Karriere in ihrem Betrieb eben auch Stück für Stück erarbeiten und so weiter. Vielleicht haben die auch nicht so viel Zeit, aber wir müssen halt auch schauen, dass wir genau da auch Lösungsansätze schaffen, dass wir flexiblere Zeiten eben auch anbieten, gerade auch bei dem Thema Prüfungen und so weiter, dass wir gucken, wie gibt es da die Möglichkeit mit weniger Zeitaufwand. Da werden wir auch auf sicherlich, die Handwerkskammern sind ja auch teilweise schon dabei, also wir hier in Berlin sind sehr, sehr stark mittlerweile mit dem Thema KI zugange hier und auch da muss man auch Möglichkeiten dann schaffen, dass da auch in den Bereichen sich irgendwas verändert. Es wird nicht anders gehen. Und wir können auch nicht warten, bis 3 Züge durch den Bahnhof gefahren sind. Wir müssen schon mit dem ersten Zug mitfahren.
Das hast du sehr schön gesagt, ja. Und ich stelle auch fest, dass gerade in Sachen KI ist ein großer Wissensdurst da im Handwerk. Und da muss es Formate geben, die diesen Wissensdurst stillen und auch fördern dann, ja. Stellst du fest, dass die Menschen, die sich im Ehrenamt betätigen, dass die aus Betrieben kommen, vielleicht elterlicherseits oder vielleicht einfach nur als Mitarbeitende, wo das schon vorgelebt wird? Oder sind das Menschen, die eine Ambition von sich aus schon so mitbringen?
Ja, tatsächlich wird es oft vorgelebt, da hast du völlig recht. Das ist schon häufig so, aber ich glaube, das bezieht sich ja nicht nur auf Ehrenamt im Handwerk. Das hast du ja, glaube ich, auch oft, dass wenn in der Familie Ehrenamt schon bekannt ist, dass es dann auch öfter natürlich über Generationen gelebt wird. Wir müssen halt gucken, dass wir noch deutlich mehr eben auch da schauen, dass wir in den Berufsschulen schon die Möglichkeiten haben oder Werbung halt auch machen in den Meisterschulen und so weiter für das Thema Ehrenamt. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann mir auch vorstellen, dass es Sinn machen würde, mal machen wir auch noch nicht, aber ich sag mal, es ist eine Art Stellenausschreibung auf Karriereseiten für Ehrenamtliche. Warum denn nicht? Warum sollte man das nicht mal ausprobieren? Ja, also warum nicht, ne? Gut, dass wir auch über TikTok und so weiter gehen müssen, ist ganz klar. Aber ich glaube, man muss alle Wege gehen und ich glaube auch so eine Art Stellenausschreibung. Ich glaube, viele wissen halt nicht, was es gibt. Mhm. Und wenn du nicht selber wenn die Eltern nicht aus dem Handwerk kommen, sondern du quasi der Erste bist in deiner Familie, der aus dem Handwerk oder mit dem Handwerk jetzt zu tun hat, ist ja auch die Frage, weiß irgendjemand, ich sage das auf jeder Gesellenfreisprechung, dass ich immer wieder sage, das sind ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer, weil ich mir gar nicht sicher bin, ob diejenigen, die Gesellen und Gesellen, die geprüft worden sind, dass denen klar ist, dass sie da Ehrenamtlichen gingen. Mhm. Ja, genau. Das denke ich nämlich auch. Und deswegen ist das immer ein Teil meiner Rede bei einer Gesellenfreisprechung, dass ich immer sage, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, irgendwann mal auf der anderen Seite des Tisches zu sitzen?
Mhm. Total wichtiger Punkt, den du da sagst. Ich unterrichte ja an der Meisterschule und ich habe in meinem allerersten Meisterkurs, habe ich auch irgendwann, also ich mache die Inhalte Unternehmensstandort und Marketing und wir sprachen dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang kamen wir auch auf Ehrenamt und so weiter. Und dann habe ich auch gefragt, okay, wer von euch hat denn Interesse an einem Ehrenamt? Und dann gucken mich natürlich viele mit ganz großen Augen an und dann habe ich erstmal erklärt, okay, was macht man denn? Was heißt denn Ehrenamt überhaupt? Und habe ich weiter gefragt, welche Betriebe bei euch sind in der Innung und welche auch aktiv in der Innung? Also welche nehmen auch wirklich teil an Sitzungen oder haben vielleicht sogar einen Posten? Und es wurden immer weniger, ne, die dann sich aufgezeigt haben, sich gemeldet haben. Und von 24, ich weiß noch ganz genau, war nur einer, der im Nachgang zu mir kam und sagte, Katrin, das ist eigentlich eine coole Idee, ich hätte Bock, bei sowas mitzumachen. So, ne? Also einer von 24, der vielleicht nicht erreicht worden wäre, ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist, ich muss nochmal nachhorchen, wenn ich nicht so konkret da das einmal so aufgerollt, ne, was macht man denn im Ehrenamt und so weiter. Und ich glaube, wir brauchen da wirklich viel mehr Aufklärungsarbeit.
Absolut. Bin ich völlig bei dir. Und vor allem, was mich auch mal so ein Stück weit, ja, ärgert, kann ich nicht sagen, aber ich möchte da einfach auch so eine gewisse Gleichwertigkeit gerne haben. Wir reden ja über den Ehrenamtlichen bei der Jugendfeuerwehr. Wir reden über den Ehrenamtlichen beim THW oder auch den ehrenamtlichen Trainer vom Fußballverein oder was. Aber ich glaube auch, dass es auch nicht nur in unserer eigenen Blase, sondern auch eben in der Gesellschaft ist überhaupt nicht klar, dass ein Ehrenamt ist, was wir machen, dass es ein Ehrenamt ist, was ich mache. Mhm. Also ich sage ja ganz oft, wenn ich mich vorstelle bei so einer Gesellen- oder Meisterfreisprechung oder also wenn ich mich also bei der Gesellenfreisprechung oder bei einer Meisterfeier vorstelle, dann sage ich ganz oft, mein Name ist Carola Zart, ich bin Präsidentin der Handwerkskammer Berlin und im wahren Leben bin ich Inhaberin einer Kfz-Werkstatt. So, damit den Leuten auch mal klar ist, dass es halt ein Ehrenamt ist. Und das halte ich für komplett wichtig, weil ich glaube, auch das ist überhaupt nicht bekannt, weil man auch das Handwerk und das, was wir tun, nicht mit Ehrenamt in Verbindung bringt.
Das stimmt. Und ich glaube, es ist wirklich schwierig, wenn der Betrieb selber oder vielleicht auch die Eltern selber sich gar nie im Ehrenamt betätigt haben, da überhaupt diesen Überblick zu kriegen, wie viele Menschen da im Ehrenamt wirklich ihre Zeit investieren. Das ist unglaublich. Ja. Mein Mann zum Beispiel, der ist Fußballtrainer, auch von unserem Sohn, ne, aus, okay, Mannschaft kann nicht bestehen, wenn es keine Trainer gibt, so ist es damals entstanden. Und wie viele von diesen Eltern dann auch ihn als so eine Servicekraft auch wahrnehmen. Ne, so, ja, kann doch mal hier noch eine Information geben und dies und jenes noch machen. Und dann hat er letztens auch gesagt, liebe Leute, ich mache das hier im Ehrenamt. Ja, ich habe noch eine Familie, ich habe auch eine Arbeit. So, das mache ich hier nur zum Spaß. Natürlich für unseren Sohn, aber so, ich glaube, das ist für viele gar nicht so klar. Das, was es für viele Jobs neben dem Hauptjob, neben Familie, Care-Arbeit, keine Ahnung was. Alles ja, okay. Wie macht, macht ihr das mit der Aufklärungsarbeit? Habt ihr gezielt, dass ihr nicht nur zum Beispiel jetzt bei der Gesellenfreisprechung oder bei der Meisterfeier, sondern geht ihr gezielt auch in die Klassen rein? Berufsschulklassen, irgendwas? Werbung. Du brauchst eine Moderatorin mit klarem Kopf und Gespür für Zwischentöne? Ich moderiere Branchentage, politische Formate und Fachveranstaltungen mit Fokus, Haltung und echter Verbindung zum Publikum. Ob Handwerk, Politik oder Gesellschaft. Ich halte den Rahmen und stelle die richtigen Fragen. Wenn das passt, melde dich. Werbung Ende.
Also in die Meisterklassen, die bei uns im Bildungszentrum sind, da machen wir das. Da gehen wir gezielt rein. Dann haben wir seit 2-3 Jahren einen Ehrenamtsbeauftragten, also jemand, cool. der also in der Handwerkskammer, also ein Mitarbeiter der Handwerkskammer, der in die Betriebe geht und direkt auch gezielt anspricht. Mhm. Wir haben halt auch, wenn wir zum Beispiel wir haben ja immer noch so eine Broschüre, wo dann drin steht, bei unserer Meisterfeier, wie viel Meister aus welchem Gewerk und so weiter und alle nochmal aufgeführt und so weiter. Und da machen wir auch immer Interviews rein, dass wir also auch diese Interviews zeigen, und wir machen das natürlich einmal auch als Newsletter und einmal in der gedruckten Version, dass man mit Ehrenamtlichen Interviews führt und die mal über ihr Ehrenamt berichten.
Mhm. Schön. Und ja, krass. Also steckt ja schon super viel Energie da drin, was man überhaupt so machen kann. Und hat sich das denn, ich glaube, viele Leute glauben, wenn sie sich für ein Ehrenamt melden, dass dann ihr Leben verhaftet ist. Dann ist gar keine Möglichkeit mehr neben Beruf und Privatleben, dass dann gar keine Zeit mehr übrig ist. Dein Gesicht spricht Bände gerade. Als Präsidentin. Ja, wahrscheinlich ist es so. Du kannst wahrscheinlich auch noch schlecht, ist wahrscheinlich wie die Angela Merkel durch Deutschland, läufst du durch Berlin und die meisten kennen dich wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. Aber,
nein, Gott sei Dank nicht, Gott sei Dank nicht.
Ein Glück, ja. Aber hast du das Gefühl, dass die Leute mit Angst sowas überhaupt erst zusagen oder überhaupt gar nicht sich damit beschäftigen, weil sie Angst haben, dass die letzten 3 Stunden, die sie in ihrem Leben noch haben, fürs Ehrenamt opfern müssen?
Weiß ich nicht, ich glaube mal jein. Also ich glaube, dass Menschen, die das Handwerk lieben und letztendlich, Katrin, wir beide können ja auch sagen, dass wir das Handwerk lieben, glaube ich. Ne? Mhm. Und die haben, glaube ich, schon da auch ein gewisses Interesse dran, sich da auch einzubringen. Wenn man wirklich dafür brennt und fürs Handwerk brennt, dann will man da auch mithelfen und so weiter. Also ob das jetzt gleich immer so als negativ gesehen wird, glaube ich nicht. Ich meine, natürlich ist die Angst da, dass viele sagen, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Aber genau da muss man dann wahrscheinlich auch ansetzen und sagen, lass es uns auf viele Schultern verteilen. Lass uns doch mal gucken, dass vielleicht so ältere Prüferinnen und Prüfer, dass die vielleicht so als Mentoren auch auftreten und Jüngere erstmal so ein bisschen mit an die Hand nehmen und unterstützen. Und dann kann man ja vielleicht auch da gucken, dass man dadurch so ein bisschen eben nicht nur dass die Jungen nicht nur von den Alten, sondern auch die Alten von den Jungen eben lernen und zu gucken, hey, kann man nicht an der einen oder anderen Stelle das Ganze auch ein bisschen effektiver gestalten? Und ja, es ist viel, aber ich war auf dem Sommerfest der Handwerksjunioren hier in Berlin, und als der Vorsitzende mit seiner Rede fertig war, war ich dran und habe gesagt, also es tut mir jetzt echt leid, eigentlich brauche ich oder kann ich jetzt gar nichts mehr hinterher sagen, weil er in so wunderbaren Worten zusammengefasst hat, wie erfüllend Ehrenamt sein kann, was es einem zurückgibt und wie man daran wächst, man selbst daran wächst und wie einen das erfüllen kann, dass ich gesagt habe, hey, wenn ich jetzt noch irgendwas sage, das zerstört alles, was er vorher gesagt hat.
Du hast wahrscheinlich Dosen in Applaus gekriegt, oder?
Ja, klar, weil man musste das einfach nochmal so echt nochmal sacken lassen, weil das kam so bei ihm so aus dem Herzen heraus, dass ich dachte, man hätte fast anfangen können zu heulen. Weil es war total voll in den Räumen und ich habe so gedacht, wenn die das jetzt alle da hören und die nehmen nur so ein Stückchen mit nach Hause und erinnern sich daran, dann haben wir da vielleicht schon auch das eine Samenkorn oder das andere gesät.
Ach schön. Ja, und so diese Selbstwirksamkeit, die ja auch tatsächlich entstehen kann, ne, wenn man in einer Arbeitsgruppe zum Beispiel ist, die auch offen ist für Veränderung. Ich glaube, das ist auch eine hohe Dankbarkeit, die da wirklich spürbar ist. Kann ich mir vorstellen, dass das, Franz war es wahrscheinlich, ne? Mhm. Ja, das stimmt, der blüht und glüht wirklich für sein Amt, das ist unglaublich, ja. Was stellst du fest bei anderen Handwerkskammern, ihr habt einen Beauftragten dafür, der durch die Betriebe zieht, finde ich großartig. Habe ich schon kurz den Gedanken gehabt, soll ich mal danach fragen, ob sowas schon gibt, aber ja, ihr habt das, natürlich habt ihr das. Gibt es das in jeder Kammer? Wie machen das, also viele Kammern organisieren sich ja dann doch noch selber, haben noch eine eigene Idee. Gibt es da eine Absprache untereinander? Wie macht ihr das?
Mir ist nicht bekannt, ob es das in anderen Kammern gibt, sage ich dir ehrlich. Die Kammern sind ja schon sehr unterschiedlich aufgestellt. Mhm. Die Hauptgeschäftsführer treffen sich ja in regelmäßigen Runden und ich meine, natürlich wird da immer von Best Practices und einem wird ja auch erzählt, also kein Thema. Das ist ja schon so, dass sie sich sehr miteinander auch austauschen. Aber wäre mir jetzt nicht bekannt, ob es da irgendwas in der Richtung gibt, keine Ahnung. Aber es gibt ja halt auch viele andere Dinge, also wo man immer wieder, wie gesagt, miteinander, Thema KI habe ich vorhin gesagt, ne? Wir haben in Berlin halt so eine Azubi-Akademie, damit waren wir auch einzigartig bei allen 53 Kammern in Deutschland und jetzt kommen aber die Nachfragen, wir haben die jetzt seit 5 Jahren, wo wir auch halt sehr viel anbieten, so als in Anführungsstrichen Nachhilfe und damit meine ich nicht unbedingt nur, ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber nur Mathematik oder Sozialkunde, was ja auch Killerkriterien für oftmals ist, also zumindest hier auch bei uns in Berlin mit sehr viel migrantischen Hintergrund, auch bei den Auszubildenden, sind natürlich Fragen, wer ist der Bundespräsident, was ist der Unterschied zwischen Kanzler und Präsident, was ist eine Gewerkschaft etc., sind ja schon Killerkriterien teilweise und da bieten wir Nachhilfe, aber wir haben in diesen 5 Jahren auch festgestellt, was ganz wichtig ist in dem Bereich, sind die soften Themen, die vermeintlich soften Themen wie Drogenproblematik, wie Wohnungslosigkeit oder auch Thema Prüfungsängste, sehr stark nach Corona auch das Thema Prüfungsängste, was hochgekommen ist. Aber es war jetzt ein bisschen so ein kleiner Ausreißer, sorry, aber sind halt auch, wo ich einfach denke, das ist dann toll, wenn andere Kammern dann nachfragen und sagen, hey, wie macht ihr das und so weiter, dann ist es toll, wenn man voneinander da partizipiert.
Und wie kriege ich jetzt den Bogen, du hast eben gesagt, mit KI macht ihr da was? Was macht ihr da genau mit KI in dem Zusammenhang?
Wir sind in der Betriebsberatung jetzt schon sehr, sehr weit, was das Thema KI betrifft. Also sowohl mit den Bots als auch Avatar und so weiter am Ausprobieren. Und wir versuchen jetzt, das auch in die anderen Kammern reinzutragen, indem wir also zum Beispiel bei so einer HGF-Konferenz, wenn die sich treffen und so weiter, unsere Themen dann eben auch so ein bisschen zu spielen, gemeinsam mit dem ZDH eben zu schauen, wie können wir auch die anderen noch so ein bisschen abholen. Da, also viele sind schon sehr gut unterwegs. Also ich würde mal sagen, es ist vielleicht so 50-50. Aber auch da ist es eben immer wichtig, man muss ja auch nicht alles zweimal erfinden. Ne? Und insofern, dass man sich da auch miteinander austauscht, miteinander vernetzt und einfach auch sagt, gemeinsam mit dem ZDH versuchen wir irgendwie da so ein bisschen die Sache reinzukriegen. Ne? Dass es einfach mehr wird.
Ich mache nochmal gerade die Biege zum Ehrenamt rüber. Wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, ja, das stimmt schon, also ich hätte irgendwie auch Lust, mich am Ehrenamt irgendwie zu beteiligen. Was würdest du so einer Person raten? Wie fängt man da an? Wie geht man daran, damit das auch irgendwie strategisch vielleicht sogar so zur eigenen Person passt, zur Unternehmensvision passt? Hast du einen Tipp?
Ja, also ich denke schon, dass Netzwerke wirklich eine der wesentlichen Sachen sind. Also je nach Altersstruktur würde ich sagen, also entweder UFH unter Unternehmerinnen im Handwerk ist sicherlich ein guter Punkt. Die Handwerksjunioren sind ja auch bis, ich glaube, bis 40, also insofern auch da. Weil ich glaube, so ein Netzwerk hilft erstmal, weil man über ein Netzwerk, klar, man kann sich auch in den Innungen einbringen, auch das wäre ja je nachdem, wie die Struktur ist, also dass man erstmal sich ein Netzwerk aufbaut, um andere Gleichgesinnte zu treffen, wo man sagt, sag mal, machst du schon da in der Richtung was, ich überlege da noch und so weiter. Von daher, ich bin großer Freund von Netzwerken, deswegen habe ich ja die UFH hier gegründet, 91 in Berlin. Und ich glaube, da kann man sich halt super miteinander austauschen und vor allem auch ruhig erstmal übers eigene Gewerk hinaus austauschen. Mhm. Und halte ich also für extrem wichtig.
Mhm. Und dann so ein bisschen reinhorchen, was machen die anderen? Und wie ist man da so reingerutscht und was sind eigentlich wirklich die Aufgaben? Weil es ist ja super vielfältig, ne? Also was man alles machen kann, das, ich weiß gar nicht, gibt es da so ein Organigramm eigentlich? Habt ihr sowas, wo draufsteht, welche Ehrenamtsposten überhaupt alle da sind? Das wäre doch auch mal spannend.
Keine Ahnung, du. Also bin ich echt überfragt. Also ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich, müsste man mal beim ZDA nachfragen. Also ich vermute mal fast, dass es sowas nicht gibt. Also wir versuchen halt hier in der Handwerkskammer auch, wir haben festgestellt, weißt du hast die Vollversammlung und du hast Ausschüsse. Aber du hast halt, wir haben schon vor, also noch unter meinem Vorgänger vor 15 Jahren oder so angefangen, Arbeitskreise ins Leben zu rufen, um einfach mehr Leute, die Interesse haben, mitzunehmen. Weil bei einer Vollversammlung siehst du dich zweimal im Jahr, dann hast du vielleicht noch einen Ausschuss, wenn du in irgendeinem Ausschuss drin hast. Du kannst aber, also wir haben einige Arbeitskreise, wir haben einen Arbeitskreis Image-Kampagne, der sich damit auseinandersetzt, wie wir die Image-Kampagne des Handwerks hier in Berlin so ein bisschen, wie wir das hier in Berlin hinkriegen, haben wir gerade tolles Projekt gehabt zum Tag des Handwerks mit dem Mellow Park. Das ist ein Jugendpark, wo die ganz tolle Jugendarbeit machen, wo wir jetzt mit denen eine intensive Zusammenarbeit anstreben. Das ist so, also die Arbeitskreise, da kann man halt ganz viel, es gibt einen Arbeitskreis Bauwirtschaft und es gibt auch einen Arbeitskreis Frauen hier in der Handwerkskammer, der also nichts mit UFH oder so zu tun hat, sondern also wirklich auch die Frauenthemen im Handwerk anspricht und so weiter. Also wir haben eine Vielzahl von Arbeitskreisen, wo man sich eben auch ehrenamtlich einbringen kann. Das sind dann halt auch erstmal so zwei Termine im Jahr, wo man über den Bereich, wo man sich für interessiert, eben auch ein bisschen informieren kann. Gerade Thema Image-Kampagne. Total tolle Truppe hier.
Glaube ich. Ja, ich feiere die Image-Kampagne auch bei jedem Schnipsel, den ich davon sehe. Ja, das ist sehr cool. Und inzwischen kenne ich ganz viele von den Gesichtern, die auf diesen Plakaten auch dann drauf sind. Also ja, habe ich schon gesprochen, haben wir da schon zusammengestanden und so. Das ist immer nett dann. Das hat so einen Wiedererkennungswert, ne? Das ist schon cool. Okay, du hast ja gesagt, du möchtest unbedingt über dieses Thema sprechen. Kannst du noch mal in ein, zwei Sätzen zusammenfassen, warum das für dich so wichtig ist?
Ja, wie soll ich sagen, ne? Also auch meine Zeit ist endlich. Und also ich merke mit jedem Jahr, dass ich länger Präsidentin bin. Also ich bin jetzt seit 6 Jahren Präsidentin, bin seit 3 Jahren im geschäftsführenden Präsidium des ZDH und auch im Präsidium des DHKT. Und mir ist es ungeheuer wichtig, dass wir nicht aus den Augen verlieren, dass wir diese Nachfolge regeln müssen. Und angefangen bei mir hier im eigenen Hause und auch über die einfach in die Weite hinaus, es ist extrem wichtig, weil es bringt auch nichts, wenn wir alle ergraut und in Ehren gemeinsam sterben, sondern wir sollten schon gucken, dass wir genau wie wir es in einer Betriebsnachfolge als gute Unternehmerinnen und Unternehmer angehen, dass wir genauso auch so sorgsam mit unserem Ehrenamt im Handwerk und der Nachfolge da eingehen.
Schön. Ach, ich stelle ja eigentlich zum Ende des Podcasts immer die Frage, 3 Dinge, die es braucht, bevor es heißt, nach Fest kommt ab. Aber ich glaube, das hast du gerade beantwortet.
Gut, oder wenn du sagst, ich hab's, ja, also, was Hartnäckigkeit, dranbleiben und die Liebe für das, was wir machen, eben auf die nächste Generation, den Übergang auf die nächste Generation gestalten, für das, was wir selber so lieben und so gerne machen, dafür auch sorgen, dass es eben nicht mit uns ausstirbt.
Mhm. Ja, und die Selbstverwaltung, ne, das ist, hat einen sehr hohen Status. Und wenn wir den verlieren und es dann vielleicht von Politikseite übernommen wird, wird es auch nochmal schwieriger oder anders.
Ich sage das ganz oft, ja. Wenn man sich vorstellt, also wir haben ja hier in Berlin einen Senat, wenn man sich vorstellt, dass das Handwerk eine kleine Verwaltungsstelle in irgendeiner Senatsverwaltung für Wirtschaft wäre, oder lass es uns übers Bundesministerium sehen, wenn wir eine kleine Einheit in dem Bundesministerium für Wirtschaft sind, dann wird das, was das Handwerk ausmacht, halt nur noch, ja, verwaltet werden. Und insofern müssen wir für diese Selbstverwaltung unbedingt stehen. Und das geht nur mit Nachwuchs.
Toll. Carola, ich danke dir von Herzen.
Ich danke dir für die Plattform.
Ja, das ist also, das Konzept geht immer wieder auf, dass ich meine Gäste frage, worüber möchtest du gern sprechen? Was ist so dein Thema, was dich umtreibt? Und da sehe ich tatsächlich immer wieder glühende Augen, weil wir glücklicherweise mit Bild aufnehmen, glühende Augen, die dann wirklich anfangen zu erzählen. Und so habe ich es bei dir heute auch gesehen. Und dein Weckruf, sehr deutlich, ist ja bei mir hier angekommen in Siegburg, von Berlin aus. Ja, und wir haben eben schon gesagt, ne, also beim nächsten Mal herzliche Umarmung, wenn wir uns dann mal in echt sehen. Und da freue ich mich sehr drauf. Ganz, ganz lieben Dank, dass du bei mir im Podcast warst.
Sehr gerne. Mach's gut.
Danke, Carola.
Das war Nach Fest kommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern. Ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.